Ja, deshalb für uns war das Emma-Prinzip der Game Changer, das kann man wirklich sagen. Wir praktizieren das quasi jeden Tag. Wir wollen nicht im Alltagseinerlei versinken. Wir wollen uns nicht langweilen miteinander.
Das ist das Entscheidende bei diesem ganzen Emma-Prinzip, dass wir nicht passiv werden, dass wir nicht darauf warten, dass der andere sich verändert, sondern so sagen, auch wenn wir mit Situationen unzufrieden sind, auch mit dem Partner vielleicht unzufrieden sind an einzelnen Punkten, dass wir sagen, okay, was kann ich dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert, dass sich die Situation entspannt?
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo zusammen. Hier sind Markus und Susanne Mockler von Geliebtes Leben. Und wir nehmen heute einen besonderen Podcast auf. Wir grüßen nämlich ganz besonders unsere Hörer und Zuschauer in Südtirol. Zu euch kommen wir diese Woche noch. Und damit ihr eine Erinnerung habt an den Abend dann auch mit uns zum Thema das Emma-Prinzip, nehmen wir speziell jetzt noch einen Podcast dazu auf.
Und es ist verrückt, dass wir jetzt erst einen Podcast zum Thema Emma-Prinzip aufnehmen, weil dieses Buch schon einige Jahre alt ist. Es hat schon tausende Paare erreicht. Wir haben so viel tolles Feedback gekriegt und es war uns immer irgendwie selbstverständlich. Das Emma-Prinzip gab es schon vor diesem Podcast, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind zu sagen, erklärt doch mal bitte den Podcast-Hörern und Zuschauern, worum geht's eigentlich bei diesem Emma-Prinzip?
Mensch, das ist so eine wichtige Geschichte. Emma heißt nämlich, einer muss mal anfangen. Jetzt habe ich schon gespoilert.
Kein Spoiler, sondern das war für uns ganz wichtig. Wir haben Vorträge gehalten und dachten immer, wir brauchen was Memorierbares. Wir brauchen was, wenn die Leute heimgehen. Die können sich ja nicht an jede Geschichte erinnern, aber wenn sie irgendwas haben, wo sie sich daran erinnern können, das müsste helfen. Und dann ist uns dieses Emma-Prinzip eingefallen, einer muss mal anfangen. Wenn du also alles auch jetzt in dieser Podcast-Folge vergisst, dann weißt du am Ende immer noch, Emma heißt, einer muss mal anfangen und dieser eine bin ich.
Ja, und vielleicht kennt ihr das auch. Also mir begegnet es in der Paartherapie sehr oft, dass Menschen kommen und sagen, Mensch, mach doch mal, dass der andere endlich lieber zu mir ist, dass er mehr auf mich eingeht, dass er mich besser versteht. Zwischen uns rappelt es die ganze Zeit und eigentlich ist die Vorstellung oder der tiefe Wunsch von ganz vielen Menschen, wenn der andere sich ändern würde, dann wäre alles besser.
Davon bin ich bis heute überzeugt, aber es funktioniert irgendwie nicht.
Du Frechdachs. Ja. Und ich habe das aber auch gedacht. Und viele gehen auch so in die Ehe, dass sie zwar merken, dass am anderen vielleicht nicht alles perfekt ist. Es wird übrigens nie den Partner geben, der einfach der perfekte Partner ist. Aber wir merken, das sind Dinge, die werden sich hoffentlich noch glätten oder das wird hoffentlich noch besser werden. Da wird er hoffentlich noch mehr auch auf meine Bedürfnisse eingehen oder was auch immer. Und im Lauf der Zeit merkt man, upsi, das geht ja so gar nicht. Ich kann das gar nicht erwarten, dass du dich in meine Richtung veränderst, sondern was ich tun kann, ist, ich kann mich selbst bewegen und ich kann etwas verändern.
Das ist das Entscheidende bei diesem ganzen Emma-Prinzip, dass wir nicht passiv werden, dass wir nicht darauf warten, dass der andere sich verändert, sondern so sagen, auch wenn wir mit Situationen unzufrieden sind, auch mit dem Partner vielleicht unzufrieden sind an einzelnen Punkten, dass wir sagen, okay, was kann ich dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert, dass sich die Situation entspannt, dass es wieder mehr so wird, wie ich mir eigentlich unsere Ehe und Partnerschaft gewünscht habe. Und deswegen ist Emma so ein Wahnsinnsaktivierungsprogramm, aber gleich dazu gesagt mit einer Verheißung, wenn du dich veränderst, wenn du anfängst, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass dein Partner reagiert, dass es Resonanz findet und dass er wirklich auch in so einen Änderungsprozess reingeht. Das ist die Verheißung und das ist eigentlich was, was wir selber erlebt haben und was wir bei anderen gesehen haben. Damit bringt man so eine Dynamik in Gang, weil wenn beide sagen, nö, der andere muss sich ändern, Arme verschränkt, dann wird sich gar nichts tun. Das ist sicher.
Ja, und wir haben 7 Schlüssel in unserem Emma-Prinzip, wo wir sagen, an 7 verschiedenen Schrauben kann man drehen oder 7 Schlüssel, um Türen zum Herzen des anderen zu öffnen. Aber natürlich können wir jetzt heute nicht alle 7 Schlüssel in die Hand nehmen, sonst würde der Vortrag eben ein ganzes Buch lang gehen. Das schaffen wir nicht, sondern wir wollen jetzt einfach mal 3 Schlüssel in die Hand nehmen. Jeder kann nachschauen und nachhören, was es noch für andere Schlüssel gibt. Und wir haben auch noch ganz viele andere Podcast-Aufnahmen auf unserem Kanal, wo wir auch die anderen Schlüssel bearbeiten. Aber heute wollen wir reden über Verstehen, Vergeben und Verlieben.
Sehr schön, genau. Die anderen Schlüssel gibt es auch auf unserer Homepage. Da gibt es eine Seite, die wir eingerichtet haben zum Emma-Prinzip. Da findet ihr alle Details. Also heute Verstehen als ersten Schlüssel. Und das ist eigentlich interessant, dass man merkt, man ist so dicht aufeinander, kennt sich seit vielen Jahren. Und trotzdem gibt es so viele Missverständnisse, Unverständnisse, dass wir merken, wenn wir einander verstehen, das ist ein aktiver Prozess, da müssen wir was dafür tun. Es ist auch nach vielen Jahren nicht selbstverständlich, dass Verständnis hergestellt wird.
Für mich war mal ein Radiobeitrag total erhellend, wo 15-jährige Mädels befragt worden waren, was für sie das Wichtigste ist in ihrem Leben. Und die haben in der Hauptsache angegeben, dass sie verstanden werden möchten und gesehen werden möchten. Das fand ich total beeindruckend und habe dann gedacht, ja, das ist so ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und automatisch gehen wir davon aus, dass wenn wir einen Herzenspartner gefunden haben, dass der uns doch verstehen möge und verstehen müsse. Ja. Aber tatsächlich, das kann ich nicht voraussetzen. Wie soll denn der Markus alle meine Beweggründe und meine Gefühle nachvollziehen können? Vor allem, wenn wir nicht auch drüber reden oder uns nicht füreinander interessieren.
Aber was geradezu irre ist, was ich bei unserer Recherche für dieses Buch so spannend fand, da gab es irgendeine Studie, wo ganz alte Paare oder Paare, die seit Jahrzehnten beisammen waren, untersucht wurden, wie gut die wissen, was der andere gerade denkt, empfindet. Da wurden Situationen gespielt und jeder musste dann aufschreiben, was der andere wohl in der Situation gerade gedacht hat, aufgeschrieben hat. Und die sind Jahrzehnte zusammen und haben sich komplett getäuscht. Eigentlich war es sogar schlechter bei denen nach 30 Jahren als nach 10 Jahren. Hat mich echt ein bisschen verblüfft, auch irritiert. Ist aber ein eindringlicher Beleg. Glaub nur nicht, dass du den anderen verstehst, nur weil ihr so nett zueinander seid und schon so viele Jahre zusammen seid. Das ist echt eine Lebensaufgabe, Verständnis herzustellen.
Ja, gell, und das gibt's ja schon auch. Also wir sind ja jetzt 39 Jahre verheiratet und wir haben jetzt gerade wieder festgestellt, dass wir an einem Tag an mehreren Stellen das Gleiche gedacht haben oder das Gleiche ansprechen wollten. Das gibt schon auch so eine Herzensverbundenheit, ja, wo man einfach doch an manchen Stellen weiß, wie der andere tickt. Aber gefährlich wird es halt immer dann, wenn ich voraussetze, der andere müsse doch wissen, dass ich mich jetzt gerade zu müde fühle für Sex. Oder er müsse doch wissen, dass ich jetzt gerade traurig bin und müsse nachfragen, wie es mir geht. Oder müsse doch spüren, dass ich gerade Zärtlichkeit brauche und mir die dann auch geben. Und das weiß man eben nicht.
Gut, wie erfahre ich es? Also lass uns praktisch werden und die Frage beantworten, wie können wir im Alltag mehr Verständnis herstellen? Erster Tipp?
Ja, dass wir bewusst uns interessieren füreinander und auch bewusst nachfragen. Komm, erzähl mir, wie geht's dir jetzt gerade? Oder was hast du heute erlebt? Was war dein Highest High heute und dein Lowest Low? Oder sag mal, du machst mir so einen traurigen Eindruck. Was beschwert dich denn gerade? Mhm. Dass wir nicht so ins Gedanken spinnen gehen und uns vorstellen, was im anderen wohl gerade vorgeht. Boah, der ist bestimmt sauer auf mich, deshalb ist er gerade so ruhig. Sondern dass wir es offen nachfragen. Trau dich, den anderen auch anzusprechen.
Ja, und du hast das Stichwort gesagt, aufrichtiges Interesse, also dass man dann auch wirklich dranbleibt und auch wissen will. Das Problem vieler, gerade in einem stressigen Alltag, ist, sie wollen dann lieber was von sich loswerden, aber da noch, was ja ein energetischer Aufwand ist, sich wirklich so für den anderen zu interessieren, das ist herausfordernd, aber das lohnt sich. Und da wollen wir ja ergänzend noch sagen, da kann es sehr hilfreich sein, Blickkontakt zu suchen, denn wenn man einander in die Augen schaut, dann ist sofort eine bessere Verbindung da und man schweift dann auch nicht so schnell ab.
Jetzt haben wir ein bisschen gelernt, einander in die Augen zu schauen,
ja,
weil wir da auch drüber gelesen haben in den Erkenntnissen des Paartherapeuten oder Paarpsychologen Arthur Aaron. Der hat Forschungen gemacht mit Menschen. Der hat sogar Unbekannte, also Fremde, einander gegenübergesetzt und hat gesagt, die sollen sich mal 4 Minuten lang in die Augen schauen. Wow, wisst ihr, wie lang 4 Minuten sind? Überlegt mal. Es ist eine Ewigkeit. Wir lassen manchmal Paare eine halbe Minute in die Augen schauen im Rahmen des Vortrags und schon da spürt man, das ist echt lang. Aber da fließt ganz viel Verstehen, ganz viel Zuwendung, ganz viel Einblick in die Seele des anderen. Die Augen sind das Tor zur Seele und wir sehen tatsächlich, wie es dem anderen geht und wir spüren eine tiefe Verbundenheit durch den Augenkontakt. Arthur Aaron hat den Paaren dann noch Fragen vorgelegt, 36 Fragen, die haben wir auch in unserem Buch abgedruckt. Ihr findet die auch im Internet, wenn ihr das googelt. Und es sind Fragen, die so von relativ lockeren bis hin zu sehr tiefen Fragen führen. Und die Paare haben also Interesse aneinander gezeigt und haben echt wissen wollen, wie siehst du dieses Thema? Was bewegt dich dazu? Und dann verbunden mit diesem Blickkontakt und man erzählt einander in der Tiefe, das hat eine Hammerwirkung. So eine Wirkung, dass Paare, die da fremd gewesen waren, nachher Ehepaare, also von denen haben welche sogar geheiratet. Und also uns beeindruckt immer wieder, was passiert, wenn Paare anfangen, einander wirklich sich zuzuwenden und einander zuzuhören.
Man kann es institutionalisieren, dass man sagt, wir haben bestimmte Zeiten, wo wir solche tiefergehende Gespräche führen. Man kann immer wieder Räume suchen, indem man sagt, komm, lass uns noch ein paar Schritte um den Block gehen oder in den Wald, wo wir ein bisschen mehr und tiefer miteinander reden können. Das ist alles möglich. Oder man macht solche Gespräche, die Zwie genannt werden und von dem Paartherapeuten Lukas Michael Möller, oder er war Paartherapeut, stammten, der da ein eigenes Verfahren entwickelt hat. Und die niedrige Dosis, mit der man einsteigen kann, das sind die 10x10 Gespräche. Wie funktioniert das?
Genau, bei Möller ist es länger, da ist es, glaube ich, jeweils eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Aber wir sagen, fangt mal an mit 10 Minuten. Erzählst nur du, Markus, mir von deinem Leben. Erzählst mir irgendwas, nicht was ich dich frage, sondern du darfst frei sagen, wie es dir gerade geht, was dich gerade bewegt, worüber du gerade nachdenkst, wovor du vielleicht Bammel hast, worüber du dir Sorgen machst. Und ich sitze da, liebevoll zugewandt, höre dir einfach zu, wie du erzählst. Und wenn dir gerade nichts mehr einfällt, dann höre ich einfach deinem Schweigen zu. Weil eben die 10 Minuten sind gesetzt, die halten wir aus. Auch nicht so gesprächige Menschen sollten das aushalten, einander zugewandt da zu sein. Es kann auch schön sein, miteinander zu schweigen. Und nach den 10 Minuten, wo du nicht kommentierst und nicht irgendwelche komischen Fragen stellst, höchstens, Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden, das darf natürlich, aber einfach da sein, zuhören und nach den 10 Minuten?
Genau, wird gewechselt und dann ist der andere dran. Also das Entscheidende ist tatsächlich dieses Unkommentierte, der andere hat sozusagen einen Safe Space und kann da seine Sachen erzählen, soll ruhig auch ein bisschen tiefer gehen über Gefühle und so weiter, muss aber nicht damit rechnen, dass es jetzt gleich gewertet wird und dass dann kritische Rückfragen kommen. Dafür ist es nicht gedacht, sondern es ist dazu gedacht, quasi erstmal eine Brücke herzustellen, die dann auch im Alltag so ein bisschen trägt und die Verbundenheit schafft, die ja sonst ganz schnell in stressigen Zeiten verloren geht.
Eben Verbundenheit, Verständnis füreinander, das auch sich in der Tiefe kennenlernen wollen, wissen, wie der andere tickt, den anderen ergründen wie ein unbekanntes Land. Das ist was, wofür wir euch wirklich gewinnen möchten und was eine Partnerschaft einfach schöner und tiefer und besser macht. Diese Vorstellung, ach so bist du also und so wirst du für alle Ewigkeit bleiben, das haut nicht hin. Wir wollen auch nicht verpassen, wie der andere sich entwickelt. Also du bist überhaupt nicht mehr der. Natürlich bist du noch der, den ich geheiratet habe, der gleiche, aber du hast dich so verändert an so vielen Stellen. Und mich freut es auch immer wieder, wenn du offen bist und hören willst, was mich jetzt gerade bewegt und wir so im Austausch sind, ja, uns füreinander interessieren. Ja.
Und wir glauben, dass das tatsächlich ein Hilfsmittel ist, das auch einige Krisen verhindern kann, weil eben Verständnis da ist. Wenn du kein Verständnis hast, dann schlitterst du viel schneller irgendwo rein, während wenn du diese Verbundenheit hast und ihr im Gespräch seid, kannst du bestimmte Sachen auch vorwegnehmen. Also nicht alles, aber du kannst dann schon spüren, oh, die ist gerade derart gestresst. Dieser Job im Moment, diese neue Aufgabe macht ihr viel mehr aus, als ich gedacht hätte oder so. Vielleicht sind die nächsten Tage eher mal die Samthandschuhe angesagt, aber die sind ja bei dir eh immer angesagt.
Markus, sei nicht so frech. Ja, ja. Also wir haben tatsächlich das gelernt, das auch zum Beispiel nicht dem anderen zu verübeln, wenn er gerade irgendwie im Tunnel ist. Ich erlebe das auch manchmal, dass Markus ein bisschen wie weggebeamt ist, weil er gerade so viele Dinge auf einmal im Kopf hat. Und ich hätte zwar gern Aufmerksamkeit, aber weil ich jetzt verstehe und weiß, du hast gerade zu viele Bälle in der Luft.
Sie weiß, dass die Football-Saison demnächst beginnt und das ist so spannend, da kann ich mich nicht noch um deine Befindlichkeiten kümmern.
Ja, genau. Ganz genau. Aber ich erinnere mich auch, wie ich in Zeiten, als die Kinder klein waren und du warst viel unterwegs oder hast ungeheuer viel gearbeitet und ich war dann unter Spannung und habe manchmal einfach ungehalten reagiert. Und wie du dann versucht hast, wirklich zu verstehen und dadurch einen anderen Blick für mich hattest und auch mir dann eher mal Entlastung angeboten hast und auch mit zugepackt hast, das war richtig gut.
Gut, also schafft Raum, um gegenseitiges Verständnis zu haben. Wir haben gerade ein paar praktische Dinge genannt, die euch da weiterhelfen. Wir kommen zu einem zweiten Schlüssel. Einer muss mal anfangen mit Vergeben. Vergebung ist ein Megathema für jede Beziehung, insbesondere für jede Paarbeziehung, wo Leute so eng auf einem Raum miteinander leben. Da geht es ohne Verfehlungen, ohne Schuld, ohne Sünde, wie immer man das nennen möchte, nicht ab. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um?
Oh, du liebe Zeit, hoffentlich seid ihr nicht so ein Paar, die dann Listen führen und anschreiben und die Liste wird immer länger und man kann dann irgendwie bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwie bratzelt zwischen euch, kann man die Liste vorholen und sagen, guck, da hast du auch gefehlt und da hast du auch böse reagiert oder das hast, bist du mir noch schuldig, sondern dass ihr ein Paar seid, die das schaffen, immer wieder auch einander zu vergeben. Richtig schwierig ist es natürlich, wenn man Fehler gar nicht anspricht, sondern immer so tut, als wäre nichts. Es gibt auch solche Paare, die immer wieder über das hinweggehen, die zwar sich gegenseitig verletzen, aber dann so Schwamm drüber machen und nicht drüber reden. Ja. Das haben wir immer wieder erlebt, dass solche Paare dann irgendwann, dass es irgendwann eskaliert oder irgendwann alles hervorbricht. Und das ist wie wenn die so eine Liste dann doch irgendwo im Hinterkopf mit sich rumtragen und sagen so, und jetzt gebe ich dir mal richtig hier alles, was du mir angetan hast.
Genau, so wie bei diesem Mann, der erzählt, seine Frau werde bei Auseinandersetzungen immer gern historisch. Und der Freund sagte, du meinst hysterisch. Nein, nein, historisch. Denn wenn ich mit ihr einen Streit habe, dann erinnert sie sich an jeden Fehler, den ich in den vergangenen 20 Jahren gemacht habe und bringt ihn wieder auf den Tisch. Das sind so die Sachen, die die Atmosphäre zusätzlich vergiften. Und von daher wollen wir lieber im Umgang miteinander ein bisschen unhistorisch sein. Und wenn wir vergeben, wollen wir auch vergessen, soweit es möglich ist. Wir reden jetzt mal von den normalen Unpässlichkeiten, die sich in so einer Paarbeziehung ergeben.
Mhm. Ja, vielleicht bist du, also mir ist vor Jahren mal ein Mann begegnet, der hat gesagt, doch, und zwar mit dieser Geste, ne, verschränkte Arme, doch, ich bin schon ein bisschen nachtragend. Und für den war das so augenöffnend, zu gucken, was er damit eigentlich macht, wie dumm das eigentlich ist mit diesem Rucksack, den er da an Nachtragungen mit sich trägt. Das macht nämlich bitter und unzufrieden miteinander. Ja, was kann man denn machen, damit Vergebung in die Paarbeziehung einzieht? Wie kann man ganz praktisch vergeben? Wir denken immer, hilfreich ist dieser Bibelvers, der uns auch total hilft und geprägt hat, wo es in der Bibel heißt, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Also wenn ein Paar das schafft, dass sie abends einfach sagen kann, hey, es ist gut zwischen uns, es ist in Ordnung. Lass uns ausräumen, was heute vielleicht nicht gut war. Lass uns einander Vergebung zusprechen. Mhm. Ist hilfreich.
Ist auf jeden Fall hilfreich. Und wir glauben, dass diese Mentalität sowieso schwierig ist. Nachtragen, hast du gerade gesagt, aufrechnen und so weiter. Es kommen ja dann noch schwierige Sachen dazu, dass Dinge schiefgelaufen sind, aber der andere sieht es eigentlich gar nicht. Ja? Also du findest, hey, du hast dich mir gegenüber schuldig gemacht oder du bist mir was schuldig geblieben und du denkst, stimmt überhaupt nicht. In der Situation, die wir gelebt haben, konnte ich nicht anders, wollte ich nicht anders oder du hattest gar keinen Anspruch drauf. Also ich glaube, da ist das Problem, dass man halt in dieser Forderungshaltung drin ist und dann immer sagt, die muss aber mir das oder das oder das erfüllen. Mhm. Ob das jetzt ein Dienst ist, den man im Haus hat, ob es um Sex geht, ob es um Organisation von Sachen geht. Und das sind manchmal unterschiedliche Erwartungen. Dann sind wir fast wieder bei unserem ersten Schlüssel. Verstehen wir überhaupt einander? Aber derjenige, der dann immer in dieser Opferhaltung rumläuft und sagt, ah, die tut es nicht und ist gegen unseren Deal und gegen unser Eheversprechen und so weiter. Also da wirst du nicht glücklich. Da müsstest du doch an den Punkt kommen und sagen, okay, wir mischen die Karten neu oder man macht sich seine eigenen Sünden bewusst. Da sind wir bei einem anderen Bibelvers. Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Ist ja auch oft so eine Haltung von oben herab. Du darfst keine Fehler machen, aber wenn ich einen Fehler mache, musst du eigentlich Verständnis haben.
Ja. Oder was man auch manchmal erlebt, ist, dass jemand so eine Haltung hat, so, aber jetzt hast du das getan, jetzt habe ich auch was offen, jetzt darf ich mich rächen. Also Rache ist tatsächlich irgendwie, selbst wenn man es nicht so nennt, aber dass man so quasi denkt, boah, das zahle ich dir jetzt heim. Jetzt hast du mich mit Schweigen oder mit Rückzug bestraft, dann lasse ich dich jetzt auch mal eine Weile schmoren und zappeln oder so. Ne? Oder du hast vielleicht eine Liebelei gehabt, hast du zum Glück nicht hoffentlich. Nein.
Keine Liebelei.
Dann darf ich mir das jetzt auch erlauben oder so. Wie dumm ist das eigentlich, oder? Ja. Wie dumm ist dieser Gedanke, dass Rache irgendwas bringen könnte oder dass das irgendwie helfen könnte, um weiterzukommen? Vergebung heißt das Zauberwort an der Stelle und nicht nachtragen, sondern wirklich das Lösen. Das heißt aber auch, dass ihr bereit sein müsst, über eure Verletzungen miteinander zu sprechen. Dass ihr euch das gegenseitig sagen müsst. Du, das hat mich echt verletzt. Oder auch ich spüre, dass ich dich da verletzt habe. Vergib mir bitte. Ja, das habe ich auch schon manchmal, glaube ich, gesagt. Boah, ich glaube, das hatte ich jetzt echt getroffen. Manchmal haut man ja was raus und merkt es gar nicht, wie man den Bogen überspannt hat und dem anderen jetzt doch wehgetan hat. Und dann zu sagen, du, das tut mir echt leid, bitte vergib mir. Das ist eigentlich der Weg.
Ja. Wir sind hier also nicht für so eine Schwamm-drüber-Mentalität, war doch alles nicht so schlimm. Manche Sachen sind für den anderen schlimm, auch wenn du es vielleicht selber nicht nachvollziehen kannst. Und da ist es wichtig, das anzusprechen und zu sagen, auch wenn du das jetzt nicht gemerkt hast, mir hat es viel ausgemacht, dass du das gesagt hast, dass du das getan oder nicht getan hast. Das meinen wir schon, dass man das ansprechen darf, weil wenn du es nur runterschluckst und verdrängst, dann kommt es irgendwo raus. Aber wenn es angesprochen wird, dann ist es sehr hilfreich, bereit zu sein, da auch schnell einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, okay, verstanden, ich versuche das nächste Mal besser zu machen, aber das nicht nachzutragen. Du hast vorher das schöne Bild vom Rucksack voller Steine erwähnt, weil der, wie hieß der Satz, wer nachträgt, trägt am schwersten.
Ja, das ist so. Natürlich, du hast den Rucksack auf dem Rücken. Der andere merkt vielleicht gar nicht, wie du ihm alles nachträgst, aber du leidest darunter, unter dem, was du an Anschreibungen und Vorhaltungen da mit dir trägst. Und deshalb ist es auch für dich wichtig, zu lernen, zu vergeben. Also wir glauben übrigens, dass es keine Einbahnstraße ist. Das heißt, ich möchte um Vergebung bitten, aber ich möchte auch vergeben können. Also beides ist herausfordernd, muss gelernt werden, ist schwierig. Schön, wenn man das so gut lernt, dass es wie zu einer täglichen Praxis werden kann, dass man einfach aus der Vergebung lebt und Vergebung gewährt. Okay. Und ich sag's euch, es wird in keiner Paarbeziehung ohne dieses ablaufen, ohne Verletzungen. Wir verletzen uns automatisch, je näher wir uns kommen, umso höher die Gefahr, dass wir einander auch wehtun.
Okay, aber jetzt haben wir über die Dinge gesprochen, von denen ich gesagt habe, es sind so eher die kleinen Dinge. Also ich habe gesagt, ich bin um 8 da, bin aber erst um 8:30 gekommen. Du hast irgendein Wort über mich gesagt, wo ich denke, boah, das war aber jetzt grob oder sonst irgendwie.
Oder ich habe mich in die Schmollecke verzogen.
Egal, aber es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, boah, das zu vergeben, das ist jetzt also nicht ganz so easy. Ich gehe mal von sowas aus wie ein Seitensprung oder eine gewalttätige Auseinandersetzung in der Ehe, was ja alles auch vorkommt, da ist es mit, ach, ich vergebe dir, das scheint mir noch keine so Lösung zu sein.
Ja, das ist sogar so, dass ich da manchmal sage, Leute, stopp, nicht zu schnell. Weil manche sagen dann ganz schnell, weil sie gute Christen sein wollen und es natürlich auch im Vater Unser immer wieder beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann denken sie, wenn ich jetzt ganz schnell sage, ich vergebe dir das, dann ist der Schwamm drüber und dann ist gut. Aber da ist es echt auch wichtig, dass man sich auch seinen eigenen Schmerz zugesteht. Gell? Also dass zum Beispiel die Frau, die gerade echt das Gefühl hat, ihr Mann betrügt sie, weil er, was weiß ich, mit jemand anderem flirtet oder jemand anderen attraktiv findet, dass die auch sich selbst zugesteht, es tut mir echt richtig weh. Und dass sie ihren Schmerz dann auch ihrem Mann zeigt und sagt, du, das, was du hier gerade machst, das ist für mich so über die Grenze, das tut mir so weh. Und ich möchte wirklich, ich möchte, dass du das irgendwie löst und dass du auch um Vergebung betest. Und ich möchte dir da auch vergeben dann.
Und es gibt eben auch schädliches Verhalten, wo es mit einmal vergeben gar nicht getan ist. Also nehmen wir nochmal den Seitensprung, der nicht einmalig ist, sondern eine Beziehung außerhalb. Da kannst du natürlich sagen, ich vergebe dir, was hinter uns liegt, aber das muss natürlich aufhören. Oder Gewalterfahrungen. Also du kannst vergeben, dass jemand mal gewalttätig geworden ist, was eigentlich schon schlimm ist. Mhm. Aber das muss natürlich trotzdem die Konsequenz haben, dass sowas nicht wieder vorkommt. Oder irgendwelche Drogenexzesse, was auch immer. Mhm. Also Vergebung ist da auch manchmal so ein Platzhalter für den anderen, wie ein Freifahrschein, ich kann so weiterleben. Und das geht nicht. Also das muss man ganz klar sagen, der sich da schuldig gemacht hat, muss sich mit darum kümmern, dass es eine Lösung gibt. Und dann ist eigentlich Vergebung nicht mal das zentrale Problem, sondern eine Verhaltensänderung, die dem Paar wieder eine gemeinsame Zukunft gibt. Und das wird gerade in christlichen Kreisen oft verwechselt. Deswegen ist uns das wichtig, dass man das brav auseinanderhält.
Also für ganz schwere Dinge oder für Dinge, wo ihr merkt, es ist so ein Stein in meinem Herzen oder in der Magengegend, da komme ich gar nicht drüber weg, empfehlen wir wirklich auch Therapie in Anspruch zu nehmen oder eben in die Beichte zu gehen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, dass man wirklich sagt, man bespricht es auch mit jemandem. Und es kann helfen, dass ihr ein Ritual miteinander macht. Ich habe das mit Paaren immer wieder gemacht in der Therapie, dass die mal aufgeschrieben haben, was sie einander so schuldig geblieben sind oder wo sie das empfinden, wo was wahnsinnig schmerzhaft war. Da hat zum Beispiel jemand mal gesagt, dass wir immer an dem Ort gewohnt haben, wo du dich wohlfühlst, aber wo es mir so schlecht ging. Das war für mich so schwierig, das war so ein Schmerz. Und der andere Partner sagte dann, ja, ich möchte dich wirklich um Vergebung bitten, aber das musste echt mal richtig tief bearbeitet und ausgesprochen werden. Und die haben dann das auf Zettel geschrieben, was sie so gegenseitig hatten und haben ein Feuer gemacht und es verbrannt. Mhm. Ich hatte da einen total beeindruckenden Moment, weiß ich noch, das haben wir unten bei uns im Ofen im Wohnzimmer verbrannt. Und da hat sich aus dem Holz und Papier wie ein Kreuz ergeben hinter der Scheibe des Ofens. Das war dann ganz tief und berührend für uns alle drei, die beteiligt waren. Einfach diese Vergebung Gottes auch, die da auch reingekommen ist. Aber so ein Ritual, wo man wirklich sagt, wir wollen es loslassen. Ihr könnt auch Zettel mit Steinen im Bach oder im See versenken oder so. Man wirklich sagt, wir wollen auch ein Ritual machen, wo wir sagen, wir wollen es loslassen und zugleich vielleicht auch so ein Erneuerungs- und Wiedergutmachungsritual. Oder eine vielleicht sagt, du, ich möchte dir nochmal einen neuen Ring schenken oder ich möchte, dass wir nochmal ein Fest machen, wo wir einfach unsere Ehe nochmal erneuern oder komm, wir machen jetzt eine Reise oder irgendwas ganz Schönes, um ein Zeichen zu setzen. Wir wollen, dass es wirklich wieder gut wird zwischen uns. Ja.
Mehr praktische Tipps dazu im Kapitel aus dem Emma-Prinzip. Einer muss mal anfangen mit Vergeben. Wir wollten noch einen weiteren Schlüssel präsentieren. Der heißt, einer muss mal anfangen mit Verlieben, wenn wir das vorstellen, das ist das 7. Schlüssel, also der letzte, löst es immer ein bisschen Irritationen aus, weil jeder denkt, was soll denn das? Verlieben, das steht doch am Anfang und das sind die Schmetterlinge im Bauch und dieses Hormonchaos. Aber wie soll ich anfangen zu verlieben? Das ist eine sehr, sehr lustige Sache, weil es tatsächlich Forschung dazu gibt, die deutlich macht, A, du kannst dich noch nach Jahrzehnten neu verlieben. Und B, du kannst sogar selber was dafür tun, um dich neu zu verlieben in deinen Ehepartner. Und dazu wollen wir auch noch ein bisschen was sagen.
Hey, und Leute, es ist so normal, dass diese Schmetterlinge im Bauch irgendwann nicht mehr flattern oder dass die ersten Hochgefühle verblassen. Spätestens bis, sagen wir, nach ein paar Jahren merkt man einfach, wie der andere wirklich ist. Oder es geht so diese rosa Brille weg, dass wir diese Traumvorstellungen, die wir reden uns ja auch was ein, wie der andere ist und plötzlich sehen wir ihn klarer und dann, das ist wirklich ganz normal, das wäre auch nicht auszuhalten, wenn diese Hochgefühle, dieses Hormonchaos immer anhalten würde. Aber wir haben das wirklich selbst erlebt und möchten dazu ermutigen, dass man einfach dann über diesen Punkt auch wegkommt, dieser Punkt der Enttäuschung und merkt, wie viel tiefer und schöner es werden kann, wenn man dranbleibt und einfach die Verbundenheit stärkt, regelmäßig auch im Alltag. Und tatsächlich gibt es da so viele Möglichkeiten.
Ja, wir haben als einen Punkt, der wirklich immer wieder sehr, sehr schön ist, dass wir uns auf die Straße der Erinnerung begeben und einfach zurückdenken an den Anfang. Gerade an diese verrückte Zeit, wo die Hormone hüpften und man gar nicht wusste, ein und aus und nichts wichtiger war, als den anderen zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen. Und man kann diese Straße der Erinnerung auch nach Jahrzehnten nochmal neu gehen. Zum Beispiel?
Ja, also man kann zum Beispiel Fotoalben von damals anschauen. Wir gucken immer mal wieder gerne alte Fotos an. Wobei unser Hochzeitsalbum haben wir jetzt wirklich erst ganz vor kurzem mal wieder geguckt. Und Markus war so begeistert. Wir waren super jung damals.
Super, super jung.
Ja, genau. Aber einfach so schön dann die Erinnerungen daran. Mensch, und wie war das damals mit den Freunden, die Spieleabende? Wie war das erste Mal zusammen zu baden in unserer Badewanne? Und da haben wir noch gut in die Badewanne gepasst. Zu zweit.
Heute keine Chance.
Die ist aber auch kleiner, die jetzige. Ja. Ach, wie war es, die Wohnung einzurichten miteinander? Wie war unsere Hochzeit? Wie war das Fest? Einfach so miteinander erzählen und Bilder anschauen und euch erinnern.
Oder könnt ihr noch in Cafés gehen, wo ihr euch früher immer getroffen habt? Oder irgendeinen Tanzschuppen, falls es den heute noch gibt, wo ihr miteinander getanzt habt. Also so Orte der Erinnerung, wo man sagt, da war das, da war das, da haben wir uns zum ersten Mal geküsst, solche Sachen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil es diese ganzen positiven Gefühle von damals nochmal neu weckt und einem deutlich macht, Mensch, da war so viel zwischen uns, vielleicht mehr, als es sich im Moment anfühlt, aber da ist was entstanden. Und also psychologisch ist es total gut, wenn man auf dieser Straße der Erinnerung unterwegs ist.
Ja, Genau, und den Blickkontakt, das haben wir schon angesprochen, das ist auch deshalb so toll, weil ihr dabei tatsächlich Liebesgefühle weckt. Also diese Verbundenheit, Bindungshormone sind ja so wichtig. Und wer halt immer nur noch so nebeneinander herlebt, so empfinden das dann viele. Ja, wir sind eben so im Alltag, wir verlieren uns im Alltag. Und selbst wenn ihr gerade mit kleinen Kindern beschäftigt seid und wenig Zeit füreinander habt, könnt ihr durch so ein kurzes einander in die Augen schauen eine Weile, durch eine herzliche Umarmung, durch ein Küssen im Alltag, dass ihr das auch ritualisiert, dass ihr sagt, wenn wir uns verabschieden und wenn wir uns wiedersehen, nehmen wir uns fest in den Arm und geben uns einen Kuss. Dadurch könnt ihr Bindungshormone zum Fließen bringen und diese Glückshormone wieder aktivieren. Das Oxytocin und Serotonin, was so wichtig ist für gute Gefühle, aber auch für das Gefühl der Verbundenheit.
Ein Verbundenheitskiller ist ganz bestimmt heute das Smartphone. Und zwar eigentlich fast überall. Wir sehen es zu Hause, wir sehen es übrigens auch bei uns. Wir sehen es, wenn wir in Restaurants unterwegs sind. Paare, die eigentlich ein Date miteinander haben, sitzen einander gegenüber und anstatt einander in die Augen zu schauen, streichen sie eine Glasplatte, wo bunte Bilder dahinter sind. Also das ist verrückt eigentlich. Und das heißt, ihr braucht Smartphone-freie Zeiten. Ihr müsst Orte haben, wo ihr das Ding weglegt, in Flugmodus schaltet, vor dem Zimmer ablegt. Das Esszimmer zum Beispiel wäre gut, wenn smartphone-frei wäre, Schlafzimmer ganz genauso. Und dann hat es wieder Raum für Verbundenheit, den ihr sonst nicht habt, weil jeder mit seinen Geräten, mit seinen Texten, mit seinen Internet-News, mit Social Media und was weiß ich beschäftigt ist. Gebt euch da gesunde Regeln, wo ihr beide Ja dazu sagen könnt. Und nicht nur, damit ihr euch einander was verbietet, sondern damit ihr euch Freiräume schafft, mit denen ihr dann wieder so auf Herzenshöhe miteinander unterwegs seid.
Ja, wofür man das Smartphone allerdings nutzen könnte, ist, um eine Liebesbotschaft abzudrücken. Ne? Irgendwie ein schönes Foto von mir mit einem Gruß, ich freue mich auf dich heute Abend. Oder
wenn man getrennt ist, dann kann man es nutzen.
Ja, stimmt. Oder einfach eben, wenn du bei der Arbeit bist und du hast dich mittags immer kurz gemeldet. Das war für mich total wertvoll, als wir noch beide außer Haus. Nein, ich war zu Hause mit den Kindern, du warst außer Haus zum Arbeiten. Mittags hast du dich kurz gemeldet und Interesse gezeigt. Da habe ich mich jedes Mal wirklich irgendwie geliebt und auch verliebt gefühlt. Genau, dafür könnte man es nutzen. Aber wann habt ihr das letzte Mal einen echten Liebesbrief geschrieben? Puh. Oder eine Postkarte für den anderen oder auch nur ein kleines Post-it. Hey, ich liebe dich. Sowas kann auch total bewegend und berührend sein. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und öffnest deine Brotdose und da liegt ein lieber Gruß von deinem Mann oder von deiner Frau drin. Wie schön.
Und ein Punkt dazu noch, ein letzter: Dankbarkeit. Das haben wir auch festgestellt oder erforscht dadurch, dass wir da verschiedene Sachen dazu gelesen haben. Dankbarkeit ist auch sowas im Kultivieren von Verliebtsein. Wenn du dankbar bist und dir immer mehr überlegst, wofür kann ich eigentlich dankbar sein in unserer Beziehung, dass ich dich habe, was du für uns tust, was du einbringst in unsere Beziehung, dann verändert es total deinen Blick. Also erstens mal tut es ihr gut, wenn ich ihr Danke sage, weil, haben wir am Anfang gesagt, dann fühlt sie sich gesehen, dann weiß sie sich gesehen, ich habe was gemacht, oh, der hat es ja wahrgenommen, was einen Riesenunterschied macht im Vergleich zu dem, was zu tun und keiner nimmt es wahr. Aber zum anderen fokussiert es unseren Blick dann eben auch auf die positiven Dinge und wir sehen nicht nur das, was gerade nicht so besonders gut läuft.
Also ganz praktisch ist es bei uns zum Beispiel so, Markus kümmert sich um ganz viel so Technisches und irgendwelche Dinge zu erledigen, wie die Steuerunterlagen von uns fertig machen oder unseren Stromanbieter organisieren, wechseln, Telefon, lauter solche Dinge. Und er freut sich total, wenn ich dann sage, danke, dass du dich wieder um das gekümmert hast. Das bedeutet mir echt viel. Und für mich ist es so, Eigentlich, ich mache mehr im Haushalt als Markus, obwohl du machst mittlerweile auch so manches, aber noch lange nicht so viel wie ich.
Ich näher mich den 10%.
Aber wenn du zu mir sagst, Mensch, danke, dass du meine Hemden gebügelt hast, oder boah, danke, das Essen schmeckt ja echt lecker heute wieder, danke, dass du noch gekocht hast, obwohl du auch heute früh gearbeitet hast, das bedeutet mir was, da fühle ich mich geliebt.
Und wenn ihr da ganz aus der Übung seid, dann könnt ihr euch da was vornehmen, indem ihr zum Beispiel Erbsen oder Münzen in die eine Hosentasche tut und sagt, bis heute Abend müssen die 5 in der anderen Hosentasche sein und für jedes Mal Danke sagen, darf eine Münze oder eine Erbse die Tasche wechseln. Und dann merkt ihr, ob ihr schon ganz gut unterwegs seid mit Danke sagen oder ob ihr da noch Azubi seid und merkt, ah, da muss ich noch ein bisschen drauflegen. Aber Dankbarkeit ist eine Riesenhilfe. Also es geht nicht nur darum, höflich zu sein, sondern es geht wirklich darum, was für die Paarbeziehung zu tun. Und da ist Dankbarkeit ein richtiger Schlüssel. Da gibt es auch Forschung dazu, findet ihr in unserem Buch. Dabei wollen wir es jetzt aber mal bewenden lassen.
Vielleicht, ja. Wir wollen noch ganz kurz über Dates sprechen, weil Dates sind eigentlich der Liebesaktivierer schlechthin. Dates zu haben, immer wieder. Habt ihr regelmäßig Dates oder ist euer Alltag zu voll dafür? Also am Anfang ist es ja ganz normal. Man ist frisch verliebt und man verabredet sich. Man geht ins Restaurant, man geht zusammen spazieren, man macht irgendwas Sportliches zusammen, was auch immer. Und man hat so einen Spaß dabei und freut sich und kann es kaum erwarten, wann man sich wieder sieht. Und dann heiratet man und führt einen gemeinsamen Haushalt und irgendwann lebt man halt noch so nebeneinander her. Und um da immer wieder auch so den Zauber des Besonderen zu haben, sind Dates hervorragend geeignet.
Ja. Dazu haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht. Werden Dates überschätzt, heißt die, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und da entfalten wir das ganz ausführlich, warum das so wichtig ist. Und damit holt ihr einfach den Spaß zurück, die Leichtigkeit, das, was die Beziehung auch ausmachen soll und was so schnell in einem grauen Alltag verloren geht. Deswegen, wenn ihr auch eins mitnehmen wollt, jetzt von dieser halben Stunde oder es sind schon ein paar Minuten mehr, dann macht jetzt gleich einen Termin aus für euer nächstes Date, wo ihr miteinander ausgeht, was macht, was beiden Spaß macht, vielleicht auch was Neues kennenlernt und so Unbeschwertheit und Leichtigkeit in die Beziehung zurückholt.
Und überlegt euch unbedingt was, was beiden Spaß macht. Es gibt nämlich Paare, die verabreden sich dann zum Essen gehen und mögen zwar vielleicht beide gutes Essen, aber merken, boah, wir sind völlig überfordert. Wir sitzen dann da und starren einander an oder starren aufs Essen und haben nichts zu reden. Da gibt es auch Möglichkeiten. Es gibt so Fragenkärtchen, Fragen für Paare, für die Paarbeziehung, die man mitnehmen kann. Man kann sich über Fragen unterhalten oder manche nehmen sich ein Kartenspiel mit und spielen was miteinander. Lernt es einfach wieder, auch euch füreinander zu interessieren und miteinander gute Gespräche zu führen. Und manchmal ist es auch nicht so schlimm, wenn man dann schweigt miteinander. Aber wenn es euch unangenehm ist, dann macht irgendwas, wo ihr nicht schweigend sein müsst. Geht miteinander Tennis spielen, geht miteinander joggen. Da kann man reden oder nicht reden. Wir lieben es, Fahrrad zu fahren und zu wandern, weshalb wir uns jetzt auch besonders auf Südtirol freuen.
Ja. Ja. Also wir haben euch jetzt 3 von 7 Schlüsseln vorgestellt. Es gibt noch weitere. Es geht ums Thema Vertrauen. Es geht ums Thema Verschenken. Einer muss mal anfangen mit Verschenken, auch sich selbst verschenken. Es geht um
Verführen,
um Sexualität. Da geben wir also auch einige Einblicke, wie man auch sein Sexleben verbessert. Aber dazu haben wir auch einige Podcast-Folgen gemacht. Und wenn ihr so in dieser Mentalität drin seid, einer muss mal anfangen, an den Dingen zu arbeiten, an die Dinge ranzugehen, die gerade schwierig für dich sind, dann ist schon total viel gewonnen, weil es eben aus dieser Passivität herausführt.
Ja, deshalb für uns war das Emma-Prinzip der Game Changer, das kann man wirklich sagen. Wir praktizieren das quasi jeden Tag. Wir wollen nicht im Alltagseinerlei versinken. Wir wollen uns nicht langweilen miteinander, sondern immer wieder einander bezaubern und verzaubern und begeistern. Und deshalb investieren wir immer wieder uns in diese Beziehung und versuchen dem anderen was Gutes zu tun und dem anderen zu zeigen, dass er uns was bedeutet, viel bedeutet. Und das wünschen wir euch auch, dass ihr so miteinander eure Beziehung lebt, dass ihr einfach ganz viel Freude aneinander habt und tieferes Glück erlebt und eure Beziehung für immer halten darf.
Und dazu passt noch ganz gut zum Schluss einer wirklich sehr langen Folge, hätte ich gar nicht gedacht, unser Wow der Woche. Da habe ich gelesen von Manuela Schwesig. Der Name sagt Leuten, die mit der Politik etwas verbunden sind, was. Sie ist seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat ihren rund 44.000 Instagram-Followern einen besonderen Moment aus ihrem Privatleben gezeigt. Die SPD-Politikerin hat mit ihrem Ehemann Silberhochzeit gefeiert. Das ist schon mal schön, dass es bei jemand so lange gegangen ist bis jetzt. Und zu diesem Anlass haben sich die beiden erneut das Ja-Wort gegeben. Das finden wir eine sehr schöne Geste und naja, wenn du es ganz streng nimmst, musst du sagen, das müssen wir täglich tun. Aber dass es jemand ganz formell, ganz offiziell für die Öffentlichkeit auch bekannt gibt. Wir sagen nach 25 Jahren neu Ja zueinander. Das finden wir stark, das finden wir gut. Und sollte euch und uns vielleicht auch zum Nachdenken bringen, kann ich nicht heute einfach neu Ja zu dir sagen, mein Eheversprechen erneuern und aus dem heraus leben. Und dann werdet ihr auch merken,
da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lighten your load. Get moving, don't miss the beat.